Golomann, Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Nazistaat. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Klaus Biederstedt. 11. Kapitel. Es hat nämlich, schreibt Tacitus, noch keiner, der die Macht durch Verbrechen erlangte, sie zu guten Zwecken ausgeübt. Und an einer anderen Stelle: Und so ist noch nie durch schrecklichere Niederlagen, durch gerechtere Anzeichen an den Tag gekommen, dass den Göttern nicht unsere Sicherheit am Herzen liege, sondern die Rache. Beobachtungen der Art, wie die römischen Historiker sie pflegten, sagen uns mehr zu dem jetzt beginnenden Teil unserer Erzählung als alle moderne Gesellschaftswissenschaft. Schwer wird es sein, die rechte Sprache zu finden. Mit der Anklage groben Worten der Empörung und des Ekels ist nichts geleistet. Aber im ruhigen Ton weiter zu erzählen, als handelte es sich um ein Kapitel der deutschen Geschichte wie andere, geht auch nicht an. Es fragt sich sogar, inwieweit wir es noch mit einem Kapitel der deutschen Geschichte zu tun haben und inwieweit mit einer Auflösung internationalen Charakters. Seit Max Weber in den 90er Jahren von der Sehnsucht des deutschen Bürgertums nach einem neuen Cäsar sprach, seit den Umtrieben der Alldeutschen, der Entartung des Ersten Krieges, trieb eine Strömung des deutschen Lebens dem Morast des Nazismus zu. Deutsch, nur Deutsch, sollte Hitlers Revolution sein. Im Gegensatz etwa zu der Bewegung von 1848, die eine dem Westen nachgeahmte Revolution war und von Marx mit den Augen des Westens missverstanden wurde. Andererseits sind viele Elemente des Nazismus nicht deutschen Ursprungs gewesen. Angefangen bei dem Titel, den der landfremde, hergelaufene sich beilegte, dem Gruß, mit dem er sich grüßen ließ, römischer Erfindung, bis zu der ganzen Maschinerie des totalen Einparteistaats, die den Russen, den Italienern abgesehen war. Oft drängt der Verdacht sich auf, dass hier Fragen und Themen der deutschen Geschichte, der Klassenkampf und seine Überwindung, Einheitsstaat gegen Föderalismus, Großdeutschland, nur gebraucht wurden, weil die Machtmaschine einmal auf deutschem Boden stand. Und dass sie ebenso gut auch mit anderen Themen hätte geheizt werden können. Man kann auf die Frage, was hier von der deutschen Geschichte gemacht war und was international Sache der Welt in jenem Augenblick, nur verweisen, nicht sie klar beantworten. Auch diese andere Frage nicht. Haben wir es mit der Verwirklichung einer der Demokratie im 20. Jahrhundert überall inhärenten Gefahr zu tun? Kann so etwas sich wiederholen in Deutschland oder anderswo? Oder war es einmalig? Einmalig wie die Weltwirtschaftskrise von 1930, bezeichnend für eine Gesellschaft, die zwar industrialisiert, aber noch nicht industrialisiert genug war. Wer von unserer Erzählung zügige Thesen erwartet, der hat wohl schon längst zu lesen aufgehört. Mir scheint die Frage, ob so etwas sich wiederholen kann, bedeutungslos. Wollen wir, dass es sich wiederholt? Wollen wir es nicht? Das wäre eine sinnvollere Fragestellung. Bleibt die Aufgabe darzustellen, wie es eigentlich gewesen ist. An Quellen fehlt es nicht, sie fließen überreich. Deutsche wie angelsächsische Forschung hat hier seit 1945 Ausgezeichnetes geleistet. Auch kann der Erzähler sich, zumal für die Ereignisse des Jahres 1933, auf eigene Erinnerungen stützen. Darin unterscheidet er sich von jenen, die heute jung sind und denen die ganze Epoche mit ihren feurig-roten Balkenüberschriften, ihrem blöden Lärm um nichts, ihren Betrügereien und Mördereien fremd ist wie Tyrus und Ninive. Wohl ihnen.